Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ich bin Julia, ich mache meinen Master in Psychologie an der Humboldt-Universität mit dem Schwerpunkt Ingenieurspsychologie und Arbeitspsychologie. Ich glaube, die große Chance für unsere Generation ist, dass ganz neue Felder aufkommen werden, die wir jetzt noch gar nicht sehen. Und ich glaube, in 10 Jahren kann ich an einem Ort sein, den ich mir heute noch nicht vorstellen kann.
Also ich bin der Som und ich arbeite in der Personalabteilung im öffentlichen Dienst. Noch mehr digital, noch mehr Computer. Also es geht alles viel schneller, aber andererseits auch etwas unpersönlicher. Es ist was anderes als in anderen Branchen, wo ich mir vorstellen kann, dass andere Arbeitsplätze eher in Gefahr sind. Also bei mir, glaube ich, ist keine große Gefahr. Nur eine Herausforderung, weil man sich dann umstellen muss. Aber heutzutage so muss ich immer wieder neu lernen.
Ja, immer wieder neu lernen und Chancen sehen im technologischen Wandel, mitgehen. Das ist wichtiger denn je. Ein Auszug war das der Internetseite der OECD zur Zukunft der Arbeit. Junge Menschen über ihre Vorstellungen davon, wie sieht die Zukunft aus? Als Berufseinsteiger, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, alle, die wir in der Berufswelt unterwegs sind. Darum soll es heute gehen in Campus und Karriere an diesem Samstag. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Rufen Sie uns kostenfrei an, 00800 4464 4464. So lautet die Telefonnummer, über die Sie unser Hörertelefonteam erreichen können, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an campus@deutschlandfunk.de. Ich bin Petra Einzwinger, herzlich willkommen. Chancen in einer zunehmend technisierten Arbeitswelt. Darüber wollen wir sprechen heute. Und mit dabei sind in der Diskussionsrunde Dr. Nicola Brandt. Sie ist die Leiterin des Berliner OECD-Büros, heute aus Paris zugeschaltet. Grüße Sie. Dr. Roland Deinzer ist der Leiter.
Guten Tag, Frau Einzwinger.
Guten Tag. Ist der Leiter Unternehmensentwicklung, Risikomanagement und strategisches Controlling bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Von dort zugeschaltet auch Ihnen einen guten Tag.
Hallo und herzliches Grüß Gott aus Nürnberg an die Runde und an die Hörerinnen und Hörer.
Ja, und Dr. Terry Gregory ist Teamleiter der Forschungsgruppe Digitale Transformation am Wirtschaftsforschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, IZA, aus Bonn zugeschaltet. Freue mich, dass auch Sie dabei sind.
Ja, vielen Dank. Auch hallo an alle.
Ja, was verändert die Digitalisierung wirklich? Wie verändern sich die Anforderungsprofile der Berufe? Da werden ja immer wieder auch düstere Szenarien vorgestellt. Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD. Frau Brandt, lässt uns da hier in Deutschland nicht gerade rasend optimistisch zurück. Und da gibt es ja Zahlen. Die wenigsten Jobs sind demnach in Norwegen, Neuseeland und Finnland gefährdet. Die meisten in der Slowakei, Litauen und der Türkei. In Deutschland, so sagen die Zahlen, sind mit über der Hälfte der Jobs immerhin weit mehr als die im OECD-Durchschnitt substituierbar, wie es da heißt, also ersetzbar. Also wie groß ist da die Gefahr in Deutschland?
Naja, also man muss erst mal sagen, es geht nicht darum, dass alle diese Jobs jetzt ersetzt werden und vor allen Dingen ersatzlos wegfallen. Ein Teil der Jobs, da sagt man tatsächlich, es gibt ein hohes Risiko von Automatisierung, also mehr als 70%. Der Aufgaben könnten durch Automatisierung erledigt werden und ein weiterer Teil ist so ein etwas geringerer Anteil der Aufgaben, 50-70%, also von diesen über 50%, die Sie genannt haben. Warum ist das höher als in anderen Ländern? Das liegt auch, das hängt damit zusammen, dass eben der industrielle Bereich relativ groß und stark ist in Deutschland und da gibt es mehr Routineaufgaben, mehr Aufgaben, die von Maschinen erledigt werden könnten. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese ganzen Arbeitsplätze wegfallen. Was es heißt, ist vor allen Dingen, dass es große Veränderungen geben wird, dass man also, und das, da sind natürlich auch Chancen dabei. Also wenn Sie zum Beispiel an einen ganz anderen Bereich denken, die Pflege, auch da sind zum Beispiel in Japan schon Roboter im Einsatz, die ersetzen aber nicht den Menschen, sondern sie helfen zum Beispiel beim Tragen. Und das kann ja auch hilfreich sein. Was das einfach heißt für die Arbeitnehmer ist, dass sie lernen müssen, in der Interaktion mit Maschinen zu arbeiten, Probleme lösen können und sich eben weiterbilden, um auf diese neuen Möglichkeiten eingestellt zu sein und die Chancen auch zu ergreifen.
Wichtige Stichworte, die wir auch noch aufgreifen wollen in dieser Sendung. Wenn wir über einen Zeitraum mal sprechen wollen, was würden Sie sagen? Wann wird es dringend? Also wo stehen wir gerade?
Ich glaube, das können Sie wirklich auch heute schon beobachten. Also wir beobachten seit längerer Zeit eine Polarisierung des Arbeitsmarktes. Also der Anteil von sehr hochqualifizierten Tätigkeiten ist stark gestiegen in allen Ländern, auch in Deutschland. Auch durchaus der Anteil von geringer qualifizierten Tätigkeiten, denn die sind oft im Dienstleistungsbereich angesiedelt. Da geht es um Interaktion mit Menschen. Also Pflege, also es gibt auch höher qualifizierte Tätigkeiten in der Pflege, aber Pflegehilfskräfte etwa, das ist so ein Stichwort. Auch da geht eigentlich der Anteil der Jobs an den Jobs insgesamt nicht zurück. Aber was wir beobachten, ist, dass Tätigkeiten mit mittleren Qualifikationen, bei denen sehr viel Routine dabei ist, da hat schon auch in den vergangenen Jahren ein Automatisierungsprozess stattgefunden. Und die Nachfrage danach geht zurück. Und was das mit sich bringt, ist auch ein Auseinandergehen der Lohnschere, wenn Sie so wollen. Also wer sehr gute Qualifikationen hat, vielleicht auch im IT-Bereich, die sind komplementär zu diesen neuen Technologien, der hat ausgesprochen gute Verdienstchancen. Aber in dem Bereich mit geringeren Qualifikationen, da tummeln sich einfach jetzt mehr Arbeitnehmer, weil eben auch manche, die mit mittleren Qualifikationen, diese Routinetätigkeiten, also da in dem Bereich nicht mehr tätig sein können, letztlich sich Konkurrenz machen mit Arbeitnehmern mit geringeren Qualifikationen. Und das heißt, Bildung, Qualifikation, Kompetenzen werden immer wichtiger. Also das ist nicht weit in der Zukunft, das beobachten wir jetzt schon im Prozess.
Und ein spannender Moment dabei ist ja auch das, was Sie beschreiben, dass eben die Schere auseinanderdriftet. Terry Gregory vom Forschungsinstitut EZA, auch Sie beschäftigen sich ja mit den Szenarien zur Zukunft der Arbeit. Digitale Transformation, das ist Ihr Themenbereich und Ihre Annahmen. Decken die sich mit dem, was wir gerade gehört haben?
Durchaus. Also wir beobachten ja auch schon seit Jahrzehnten sozusagen die Einführung neuer Technologien. Wir haben ja 3 industrielle Revolutionen hinter uns. Wir haben also schon auch Erfahrung. Und ich fand so einen Aufsatz von einem bekannten MIT-Forscher David Orta interessant. Why are there still so many jobs? Also warum sind da immer noch so viele Jobs? Und er hat das im Grunde genommen auch sehr gut beschrieben in seinem Aufsatz, dass, wie auch schon unsere Vorrednerin erläutert hat, dass auf der einen Seite natürlich der technologische Wandel Veränderungen mit sich bringt, dass gewisse Jobs wegfallen. Das waren die gerade angesprochenen repetitiven Routinetätigkeiten. Aber auf der anderen Seite eben auch neue Jobs entstehen. Und das sieht man eben erst auf den zweiten Blick. Das hat zu tun damit, dass eben diese Unternehmen, die diese neuen Technologien einführen, natürlich das nicht umsonst machen. Die machen das ja, um ihre Produkte besser zu machen, um mehr Produkte abzusetzen oder mehr kostengünstigere Produkte herzustellen. Und das führt dazu, dass diese Unternehmen wachsen, mehr Menschen einstellen, mehr Arbeiter einstellen und letztendlich die Beschäftigung hochgeht. Und dann kommt es nochmal hinzu, dass zum Beispiel, wenn man auf Regionen schaut, Regionen, die viele IT-Unternehmen haben, ja auch nochmal ganz viel Einkommen generieren, das ja auch in der lokalen Wirtschaft ausgegeben wird in Form von Konsum. Die Leute gehen in die Restaurants, in die Bars, da entstehen auch nochmal neue Arbeitsplätze. Wir nennen das Multiplikatoreffekte. Und insgesamt, das haben wir eben auch abgeschätzt, für Europa entstehen dann eben mehr Arbeitsplätze als weniger. Also es ist weniger die Frage nach dem Ende der Arbeit. Also ich denke, wir werden auch genug Arbeit sehen. Die Frage ist mehr, diesen Veränderungsprozess zu verstehen. Wie verschieben sich die Prozesse? Wie ist denn diese neue Arbeit, die entsteht? Ist die anders als die alte? Und da ist eben auch noch viel Forschungsbedarf. Wir wissen schon einiges, aber da ist sicherlich noch mehr zu tun.
Und Sie haben einen Fokus in einer aktuellen Untersuchung auch auf die Einkommen gerichtet und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir durchaus, was ja auch Frau Brandt eben schon angedeutet hat, führen kann dazu, dass es Ungleichheiten auch bei den Einkünften geben kann. Wie sind da die Ergebnisse gewesen? Wie sieht das aus?
Ja, es ist eben so, dass das hat viel damit zu tun, wie der technologische Wandel im Einzelnen wirkt. Also wir hatten ja schon gerade angesprochen, es sind ja vor allen Dingen Routinetätigkeiten, die ersetzt werden. Und die fanden wir eben in der Vergangenheit vor allen Dingen im Routine-kognitiven und Routine-manuellen Bereich.
Können Sie es
das
konkret machen?
Vor allem die genau, das sind konkret Berufe sowohl in der Fertigung, also klassische Produktionsarbeiten, aber auch durchaus auch im IT-Bereich, im Backoffice. Also Tätigkeiten, die eher so in der mittleren Qualifikation angesiedelt sind, sodass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass eben diese Berufe mit Routinecharakter vor allen Dingen in der mittleren Klasse weggefallen sind, zugunsten von den sozusagen den Hoch- und den Niedrigqualifizierten. Also die Hochqualifizierten, ja, das sind natürlich dann anspruchsvollere Tätigkeiten, die da passieren, nicht routineanalytisch und interaktiv. Aber eben auch im unqualifizierten Segment, da sind eben auch viele Arbeitsplätze entstanden. Das hat zum Beispiel viel auch damit zu tun, dass eben Ökonomien, die wachsen, wo Einkommen generiert wird, dass auch ausgegeben wird, wie gerade angesprochen, Bars, Cafés, Fitnesstrainer und so weiter. Also es entstehen auch eine ganze Reihe an Jobs erst auf dem zweiten Blick, die stärker nachgefragt werden und die auch nicht so einfach automatisiert werden können. Also es ist nach wie vor so, dass wenn man in ein Restaurant geht, man immer noch Menschen sieht und zwar auch da der Veränderungsprozess stattfindet, aber eben nach wie vor schwierig, gerade diese interaktiven Tätigkeiten, auch in der Pflege, das kann man nicht so gut automatisieren. Insofern sehen wir da eben auch einen starken Nachfrage, sodass wir dann eben sehen, sowohl hoch als auch niedrig qualifiziert zulasten der mittleren Klasse profitieren. Und das führt natürlich zu einer gewissen Ungleichheit in den gerade in den Löhnen. Das steigert die Lohnungleichheit. Insofern, das ist die Herausforderung, wenn man so will, im Zeitalter der Digitalisierung mit dieser Ungleichheit zurechtzukommen.
Roland Deinzer, Sie sind ja auch schon seit längerem mit dem Thema befasst als Leiter der Unternehmensentwicklung bei der Bundesagentur für Arbeit. Wie sieht das bei Ihnen in der Behörde selbst dann konkret aus? Gibt es da Schulungen, viele Felder, die im Zuge der Digitalisierung wegfallen, sich verändern?
Also wir haben uns das ja ziemlich genau angeschaut und ich habe mir diese Studien, die lese ich auch immer sehr gern. Ich denke mir aber, der Einzelne, der auch bei uns ja versichert ist und der Beratung bei uns möchte, der interessiert sich natürlich dafür, ist das jetzt mein Job, der wegfällt oder ist er es nicht? Und deswegen haben wir dieses Tool, den Jobfotoromaten, entwickelt, wo wir uns ganz genau anschauen, welche Tätigkeiten setzen oder aus welchen Tätigkeiten setzt sich ein Beruf zusammen und welche dieser Tätigkeiten sind relativ einfach substituierbar, durch eine Technik ersetzbar. Und welches sind es nicht?
Ich mache den mal gerade auf, damit man sich das vorstellen kann. Der ist im Internet abrufbar unter job-futuromat.iab.de. Das findet man auch einfach, wenn man nur Futuromat eingibt. Ein blauer Hintergrund und dann steht da Jobfuturomat 2019. Könnte ein Roboter meinen Job erledigen? Ich gebe mal Maler ein, ja? Und dann schauen wir mal, da kommt Malerin, Lackiererin, Malerin. Da, ich klicke das an. Dann steht da 8 verschiedene Tätigkeiten. Daraus besteht der Arbeitsalltag dieses Berufes im Wesentlichen 2 davon und somit 25% könnten schon heute Roboter übernehmen. Und wenn ich runterfahre, dann lerne ich, welche 8 Bereiche, 8 Tätigkeiten das sind. Anstreichen, Innenanstrich, Spachteln, Gebäudedämmung. Und dann kommen wir auf 2, die angegeben sind mit einem kleinen Roboter hinten dran, lackieren und Untergrund behandeln. Die könnte man möglicherweise schon anders erledigen. Einfach ein Beispiel,
insgesamt 4,
um das zu zeigen.
Genau. Wir haben alle 4.000 Berufe, die es gibt, haben wir da gelistet und insgesamt 8.000 Anforderungen beschrieben. Sind die heute schon digitalisierbar oder nicht? Und es ist jetzt eben nicht falsch zu verstehen, dass wenn ich eine relativ hohe Substitutionswahrscheinlichkeit habe, dass dann dieser Beruf komplett wegfällt. Ich nehme mal mich auch persönlich. Ich bin Controller bei der Bundesagentur für Arbeit. Ich bin zu 66% substituierbar, so wie es im Jobformat steht. Genau, und Sie reden ja noch insgesamt mit mir und nicht nur mit einem Drittel Roland Deinzer. Das liegt eben daran, und das ist jetzt sozusagen auch mein Impetus, ich mache genau die Tätigkeiten bei mir, die nicht substituierbar sind. Also ein Controller, der kann Berichtswesen machen und sich viel mit Daten beschäftigen, das ist aber genau substituierbar. Zukünftig wird es Self-Service-Tools geben für Manager und da muss der Controller nicht mehr Daten aufbereiten. Er muss sich aber mit Themen auskennen, er muss Studien lesen können, er muss den Manager beraten können. Und das kann eine Maschine nicht. Und genau das mache ich ja hier zum Beispiel bei dem Thema Digitalisierung. Und so ist genau das Verständnis des Jobfotoromats.
Also das heißt, ich muss jeder, der eine Anstellung hat, der einer Beschäftigung nachgeht, sollte sich vielleicht mal fragen, welcher Teil seines Berufs könnte künftig automatisiert werden, von einem Roboter erledigt werden und sich dann auf die anderen konzentrieren. Ist das die Botschaft, die Sie damit geben wollen mit dem Jobfotoromaten?
Unter anderem, ja, also mir zu überlegen, wie verändert sich denn mein Beruf? Ich bin letztlich selber immer der beste Experte für meinen Beruf. Ich muss mich informieren, wie verändert sich der Beruf und was sind die Dinge, die ich zukünftig noch machen kann. Da kann ich mich dabei beraten lassen. Ich muss mich auch fragen, muss ich mich weiterqualifizieren in manchen Bereichen? Wie verändert sich mein Beruf und was sind die Dinge, die wohl zukünftig nicht substituiert werden können? Und auf die sollte ich mich konzentrieren, weil es geht ja nicht darum, dass für manche Menschen dann die Jobs wegfallen und für andere nicht, sondern dass sich die Jobs eben stark verändern. Und je mehr ich selber Bereitschaft zeige, da mitzumachen, desto weniger sehe ich die Gefahr, dass jemand sozusagen wegsubstituiert wird.
Das heißt, ein großes Eigenengagement, was da durchaus auch gefragt ist, wenn man in die Zukunft schaut und wenn man an seinem Job auch hängt. Wie groß ist denn die Resonanz auf diesen Futuromaten?
die ist richtig groß. Man muss vielleicht aber auch unterscheiden. Wir wollen damit keine Angst machen und gerade Menschen, die einen Beruf neu ergreifen, also Jugendliche, die sollen sich nicht davon abschrecken lassen, wenn ein hohes Substitutionspotenzial besteht, sondern die sollen sich trotzdem erstmal fragen, was sind meine Neigungen, was mache ich am liebsten? Weil nur wenn ich was mache, was mir Spaß macht, dann kann ich mich auch, dann habe ich auch Interesse dran, wie verändert sich mein Beruf, an welchen Stellen muss ich mich qualifizieren. Und wir haben da eine relativ hohe Resonanz und wir beraten natürlich auch die Menschen. Wir wollen die damit nicht allein lassen, sondern die können dann zu uns kommen und können sagen, mein Beruf verändert sich so. Ich merke das in der Branche bei anderen Unternehmen, das sehe ich schon, da gibt es Qualifizierungen, da sind andere schon viel weiter. Bei mir ist es noch nicht so, könnt ihr mir dabei helfen? Ich finde, es ist auch eine Verantwortung der Mitarbeiter, sich mit ihrem Arbeitgeber über solche Themen zu unterhalten. Also im besten Fall weiß der Arbeitgeber, was ist meine Digitalisierungsstrategie, wie muss ich meine Mitarbeiter mitnehmen und qualifizieren. Aber wenn er das nicht tut, denke ich, ist es auch Aufgabe der Mitarbeiter zu sagen, schau mal hin, mein Beruf verändert sich in anderen Unternehmen so, hier noch nicht. Was machen wir jetzt mit mir?
Aber da
ich habe ein Beispiel selber bei mir, machen vielleicht ganz kurz. Bei mir sind Controller natürlich auch in meiner Abteilung und einer meiner Mitarbeiter hat den Job Flohmarkt auch gemacht und der macht eben bei mir Berichtswesen und der sagt zu mir, schau mal hin, Berichtswesen ist eigentlich automatisierbar. Wir werden demnächst Self-Service-Tools haben, dann brauchst du mich nicht mehr als der aus Excel die Daten rausholt sozusagen. Ich bin aber erst Mitte 30, wie ist denn mein Weg hier weiter bei dir? Also wohin soll ich mich entwickeln? Was kannst du mit mir machen? Und dann rede ich mit dem. Dann überlegen wir gemeinsam, was ist der Weg, was sind interne Qualifizierungen, die möglich sind, wo erwarte ich, dass er zukünftig ist und dass er nicht substituierbar ist.
Aber wenn Sie das so schildern, da merkt man auch, es bedarf einer großen Transparenz und auch Offenheit innerhalb eines Unternehmens, damit man diese Wege überhaupt gehen kann. Erleben Sie, dass das existiert, dass es so eine Offenheit gibt?
Also wir merken, dass es sehr unterschiedlich ist. Es gibt natürlich die großen Unternehmen, jetzt die auch zum Beispiel in der Automobilindustrie ganz konkret betroffen sind von den Veränderungen und die sich ganz genau Gedanken machen, wie müssen wir unsere komplette Mitarbeiterschaft weiter schulen. Es gibt aber auch die kleinen und Mittelständler. Und ich mache da mal ein Beispiel aus dem Handwerk. Die sagen im Moment, wir sind ausgelastet, unsere Auftragsbücher sind voll. Wir kümmern uns zurzeit um dieses Thema Digitalisierung eigentlich nicht, weil wir gar nicht die Zeit dazu haben. Ich war vor kurzem auf so einer Veranstaltung. Da waren die Handwerker, die hatten genau diese Einstellung. Und dann waren aber zwei Handwerksbetriebe auf der Bühne, die hatten ihre Azubis dabei. Und die Azubis haben das Digitalisierungsprojekt gemacht dort im Unternehmen. Und die haben mal gezeigt, wie mit Augmented Reality und so einem iPhone, das man an die weiße Wand hält und dann das war eine Schreinerei, die Möbel einblenden kann, der Kunde, und der dann gleich noch abmessen kann mit dem iPhone, wie viel Platz braucht denn dieses Möbelstück in dem Raum. Das haben die Azubis dort gemacht und das war wirklich ein großes Aha sozusagen bei den anderen Handwerkern. Mensch, genau das ist es. Die Jungen, die müssen vorangehen und ich sage Ihnen, die beiden Azubis, die dieses Projekt gemacht haben, egal welche Substitutionswahrscheinlichkeit der Jobflohmarkt jetzt zeigen würde, die haben super berufliche Zukunft, ja, weil die kümmern sich um ihr Thema, die überlegen sich, wie entwickelt sich der Beruf des Schreiners weiter, die nehmen digitale Kompetenzen mit dazu. Und für die habe ich überhaupt keine Angst sozusagen.
Genau an diesem Punkt werden wir gleich noch weiter sprechen, nämlich auch, was bedeutet es für jüngere Menschen? Was verändert die Digitalisierung auch für ihre Zukunft, für ihren zukünftigen Arbeitsplatz? Chancen in einer technisierten Arbeitswelt, darum geht es in Campus und Karriere an diesem Samstag. Sie können sich beteiligen, indem Sie uns anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Wenn Sie sich beteiligen möchten, also 00800 4464 4464 wählen, europaweit übrigens kostenfrei. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. So lautet die Adresse, gerne mit Rückrufnummer, wenn Sie in diese Sendung gestellt werden wollen. Wie verändert sich Ihr Arbeitsplatz im Zuge der Technisierung? Befürchten Sie etwa, dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren könnten? Oder welche Chancen sehen Sie? Wie wappnen Sie sich? Rufen Sie uns also an 00800 4464 4464 und vielleicht hören wir Sie ja gleich nach der Musik. Mm. Was verändert sich durch die Digitalisierung? Welche Chancen bietet die technisierte Arbeitswelt? Darüber wollen wir heute sprechen hier in Campus und Karriere. Und es gibt eine aktuelle Befragung unter Unternehmen. Demnach hat die Mehrheit der Arbeitnehmer sich selbst um Weiterbildung kümmern zu müssen. Das ergibt eine Befragung der Beratungsunternehmen Gallup. Wir haben gerade des Beratungsunternehmens, wir haben gerade schon drüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir uns alle auch darum kümmern, dass wir weiter ausgebildet werden. Lebenslanges Lernen ist sicher ein Stichwort, was wir noch aufgreifen werden. Wir haben auch über junge Menschen gesprochen. Was müssen die eigentlich in Zukunft mitbringen, damit sie auf dem Arbeitsmarkt auch gute Chancen haben? Nicola Brandt von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Ja, die Frage stellt sich ja, und die haben Sie auch gestellt, was bedeutet das gerade für junge Menschen, die am Anfang ihres Arbeitslebens stehen? Um aktuelle Trends und die Zukunft der Bildung ging es da auch in einer OECD-Studie. Welche Fähigkeiten werden benötigt, um etwa 2030 auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein? Welche sind das? Was hat das ergeben?
Ja, also es geht vor allen Dingen eben darum, also man kann nicht so richtig absehen, welche Technologien sich durchsetzen werden in der Zukunft. Wir wissen, es wird viel Veränderung geben in vielen, wenn nicht in allen Berufen. Und da geht es vor allen Dingen auch um solide Grundkompetenzen, also sowas wie Lesekompetenz, alltagsmathematische Kompetenzen, etwas, was wir auch nennen wie Problemlösungen mit Technologien. Also das heißt, konkret bedeutet, ist, dass man sich eben zum Beispiel des Internets auch wirklich bedienen kann, dass man, wenn man Informationen sucht, dass man sie auch findet, dass man sie richtig interpretiert. Es gibt viel Informationen im Internet, aber nicht alles ist richtig, also damit muss man umgehen können. Kreativität, Teamarbeit ist gefragt, Flexibilität, auch sowas wie soziale Kompetenzen, also wenn man gut verhandeln kann, wenn man sieht, wen habe ich da mir gegenüber, wie kann ich auf den eingehen und so weiter. Das sind alles Kompetenzen, die man erstens braucht, auch um mit neuen Technologien umzugehen. Und es sind auch Kompetenzen, die man jedenfalls jetzt absehbar nicht so ohne weiteres durch Maschinen ersetzen kann. Also das ist wichtig. Und wie eben Herr Deinzer eben auch schon sagte, also wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, wenn man sich überlegt, wie kann sich mein Job verändern und guckt, dass man eben mit neuen Technologien auch umgehen kann, dann ist man eigentlich auf dem richtigen Pferd.
Wobei man ja auch sagen muss, man kann sich wahnsinnig viel informieren, man kann sich möglicherweise auch überinformieren. In dem Dickicht sich zurechtzufinden, ist eine große Herausforderung, die alle auch wirklich schaffen können.
Naja, also was man beobachtet in Deutschland im Übrigen und in allen anderen Ländern auch, ist Weiterbildung. Also insgesamt ist zum Beispiel die Beteiligung, also wir haben gerade vom lebenslangen Lernen gesprochen, insgesamt ist die Beteiligung an Aus- und Weiterbildung unter Erwachsenen eigentlich ganz gut in Deutschland, etwas über dem OECD-Durchschnitt. Aber was wir beobachten, ist, dass also geringer Qualifizierte insbesondere, deren Beteiligung ist, also fällt weit hinter dem Durchschnitt zurück. In Deutschland noch stärker als in vielen anderen Ländern. Und auch gerade Menschen in Berufen, wo das Automatisierungspotenzial hoch ist, nehmen nicht so viel an Weiterbildungsangeboten teil wie andere. Also 47% dieser Arbeitnehmer nehmen jedes Jahr an Fortbildung teil und 67% der Arbeitnehmer einen geringen Automatisierungsrisiko. Woran liegt das? Es ist so ein bisschen so, Bildung erzeugt neue Bildung. Also wir wissen, es sind immer die am höchsten qualifizierten Arbeitnehmer, die auch sich weiterbilden. Und was heißt das jetzt konkret? Das heißt auch, dass man weder Arbeitgeber noch die Regierung jetzt ganz die Verantwortung auf den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abwälzen kann, sondern es geht wirklich darum, niedrigschwellige Angebote zu schaffen, auch gerade für diejenigen, die Weiterbildung am meisten brauchen. Es geht darum, leicht zu nutzende Informationen zu schaffen. Da haben zum Beispiel Dänemark hat da eine Webseite, in der man sich ganz genau über Ausbildungsmöglichkeiten in allen Bereichen, Universität, Weiterbildung informieren kann und gleichzeitig aber auch viel Informationen dazu findet, was ist denn eigentlich gefragt, wo ist der Fachkräftemangel da? Also ich meine, der ist ja auch in Deutschland stark, auch einfach aufgrund der Alterung der Gesellschaft. Wenn man solche Angebote schafft, in denen man auch relativ leicht navigieren kann, dann kann man vielleicht auch denjenigen, die heute an Weiterbildung noch nicht so viel teilnehmen, helfen und die Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung, ist da vielleicht auch eine Chance, wirklich in dem Bereich weiterzudenken.
Dennoch muss man ja sagen, auch wenn Sie sagen, gerade im niedrigschwelligen Bereich müssen wir ansiedeln, weil sonst möglicherweise derjenige, der gerade betroffen ist, den Weg in die Weiterbildung gar nicht findet. Das kann ja auch durchaus ein Dickicht sein. Roland Deinzer von der Bundesagentur für Arbeit. Wie gehen Sie da vor oder beziehungsweise wie sind Ihre Beobachtungen? Wen erreichen Sie gut, wenn es um Weiterbildung geht und wen weniger gut?
Also ich kann erstmal die Beobachtungen von Frau Brandt unterschreiben. Leider bilden sich genau die weiter, die es aus Substitutionssicht sozusagen am wenigsten nötig hätten.
Und die, also diejenigen, die am wenigsten hätten, von der Automatisierung getroffen sind im Prinzip.
Genau, also da, wo auch der Jobfotomat sagen würde, da sind die meisten Tätigkeiten, die nicht substituiert werden können. Genau da haben wir eine relativ hohe Weiterbildungsbereitschaft. Und in den Berufen, wo viel Routinetätigkeit da ist es eher gering. Und ich würde es auch unterschreiben, das ist so gegenseitig, das sind teilweise die Arbeitgeber, die da nicht genug unterstützen. Das sind aber vielleicht auch die Menschen, die in diesen Jobs arbeiten und es gar nicht kennen, sich da weiterzubilden und deswegen auch nicht auf die Idee kommen. Deswegen gibt es ja dieses Qualifizierungs- und Chancengesetz, wo wir relativ einfach die Möglichkeit haben zu fördern. Ich denke, das ist gar nicht so bekannt, das ist erst seit diesem Jahr möglich, dass wir eben auch beschäftigt. Genau. Dass wir Beschäftigte fördern können. Also, und das heißt, fördern heißt, wir können die Lehrgangskosten teilweise komplett bezahlen. Je kleiner das Unternehmen, desto besser. Und wir können sogar den Betrieben den Arbeitsausfall bezahlen. Auch da, je kleiner das Unternehmen, desto mehr Zuschuss wird es da geben. Das heißt, diese Argumentation, wir können uns das nicht leisten, die Weiterbildung, die ist eigentlich nicht mehr da, sondern wir haben da gute Möglichkeiten zu fördern. Und wir sehen, das wird aber relativ verhalten in Anspruch genommen. Und auch da wieder interessanterweise zum Beispiel, und da bei dem Gender-Thema, viel mehr von Frauen als von Männern. Also Frauen sind viel weiterbildungsbereiter als Männer und auch da wieder eher die gut Qualifizierten. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die größeren Unternehmen, die haben ihre Weiterbildungsstrategie und die nutzen dann vielleicht die Förderung, die bei größeren Unternehmen dann kleiner ist als bei kleineren, die nutzen die auch noch. Mhm. Aber ich würde dazu aufrufen zu sagen, gerade die kleinen Unternehmen können das nutzen. Und da ist, ich habe es auch vorhin schon erwähnt, häufig der Punkt, dass die sagen, wir sind so zu mit Aufträgen, wir können niemand entbehren, der jetzt in diese Qualifizierung geht. Aber das ist sehr flexibel gestaltbar, das ist in Teilzeit möglich, das ist immer wieder aufteilbar, diese Weiterbildungsmöglichkeiten. Und ich kann nur dazu aufrufen, das zu nutzen, weil die genau für solche Jobs gedacht sind, die substituiert werden können.
Und wir sehen, das ist ein Appell, den Sie an alle Unternehmen richten. Ich wollte das Qualifizierungschancengesetz eigentlich ein bisschen später noch ansprechen. Das ist ein Programm, das Sie auch im Vorgespräch angesprochen haben, der Bundesregierung, das seit Beginn dieses Jahres greift. Und Hintergrund ist ja auch, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass bis 2025 im Zuge des digitalen Wandels rund 1,3 Millionen Jobs wegfallen, aber eben auch 2,1 Millionen neue Jobs entstehen werden, die dann aber eben völlig neue Anforderungen an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stellen werden und entsprechend eben auch den Arbeitgeber fordern. Dieses Qualifizierungschancengesetz setzt also vor allem auf von der Bundesagentur für Arbeit geförderte Weiterbildung. Sie sagen, es kommt noch gar nicht so richtig an. Es ist noch sehr zögerlich, dass darauf zurückgegriffen wird. Was glauben Sie, woran liegt das neben dem, was Sie gerade schon geschildert haben, dass möglicherweise auch die Zeit ist?
Also ich glaube, erstens ist es noch gar nicht so bekannt. Der zweite Punkt ist wahrscheinlich wirklich, dass im Moment die konjunkturelle Lage so ist, dass keine Notwendigkeit gesehen wird. Aber unter dem Aspekt für die Zukunft vorzuplanen, wäre das natürlich genau jetzt der richtige Zeitpunkt.
Und also was verschlafen wir sehen, die Unternehmen möglicherweise diese Entwicklung doch tatsächlich, wie es immer wieder geunkt wird?
Nee, ich glaube nicht, dass sie es verschlafen. Die Großen machen es sowieso. Ich glaube, die Kleinen, denen fehlt irgendwie so die Möglichkeit, das zu tun, weil die Mitarbeiter beschäftigt sind. Und vielleicht fehlt auch so ein bisschen der Druck aus der Mitarbeiterschaft, die selber bereit sind und sagen, ich will mich jetzt da weiterbilden, ich möchte hier noch den Aufbaukurs machen, dass ich da fit bin, zum Beispiel zum Social Media Manager. Wir haben keine richtige Twitter-Seite, wir sind nicht auf LinkedIn, das könnte ich doch machen. Da gibt es eine Schulung dafür, lass mich doch da bitte hin. Also auch da die aktive Nachfrage der Mitarbeiter fehlt vielleicht. Und was wir interessanterweise sehen, ist, wenn dieses Gesetz genutzt wird, dann wird es im Moment zum Beispiel stark bei Pflegeberufen genutzt, wo man im ersten Moment denken würde, das hat ja mit Digitalisierung ganz wenig zu tun. Aber ich finde das schon spannend, wenn man sich den Jobformat anschaut, dann sind natürlich genau Berufe aus dem sozialpflegerischen Bereich, die sind relativ schlecht substituierbar. Und wenn sich jemand überlegt, dort sozusagen den Berufseinstieg zu finden, dann finde ich das eine gute Entscheidung. Und fast die Hälfte aller Fördermöglichkeiten sind Menschen, die vorher noch gar keine abgeschlossene Berufsausbildung hatten. Mhm. Also die werden zu 100% gefördert, denen wird komplett die ganze Berufsausbildung gefördert. Und wenn wir die erreichen, dann wäre das, glaube ich, genau das Richtige jetzt an der Stelle. Aber natürlich auch die Beschäftigten, denen einfach nur ein kleiner Baustein fehlt, auch da ist die Möglichkeit da, das zu fördern.
Und immer wieder klingt auch durch, dass es einfach auch wichtig ist zu erkennen, wo die größten Veränderungen stattfinden werden. Terry Gregory, Leiter der Forschungsgruppe Digitale Transformation am Forschungsinstitut IZA. Wie sind denn da Ihre Erkenntnisse, lebenslanges Lernen? Das gilt ja für alle, aber wo wird es besonders wichtig, in welchen Bereichen?
Naja, also ich glaube, dass diese Veränderungen, die passieren überall. Das ist ja, glaube ich, das Phänomen dieser neuen digitalen Revolution, dass es nicht nur bestimmte Fertigungsberufe sind oder spezielle andere Industrien, sondern es ist ein Phänomen, das durchgreift sozusagen alle Berufsgruppen. Und deswegen ist auch doch die Kenntnis oder die Empfehlung, dass alle Berufsgruppen im Grunde genommen schauen müssen, dass sie mit diesem Trend mitgehen. Und also es kann sowohl der Handwerker ist jetzt eben damit auseinandergesetzt, dass er der Dachdecker zum Beispiel mit Drohnen arbeiten muss oder wird in Zukunft und der Tischler mit 3D-Druckmaschinen. Also alle Berufe werden durchdrungen von diesen Phänomenen. Insofern kann man da gar nicht das sagen, dass bestimmte Berufsgruppen da irgendwie auch höher oder weniger tangiert sind. Es sind alle Berufsgruppen tangiert und alle müssen da sozusagen mit diesem Wandel mitgehen.
Roland Denzer hat die Pflege angesprochen, die es möglicherweise eben auch beständig weitergeben wird oder sehr wahrscheinlich. Gibt es denn Berufe, wo Sie auch sagen würden, in 10, 20, 30 Jahren kann man noch sicher sein, dass sie so wie heute zumindest im Großen und Ganzen funktionieren?
Naja, also ich glaube, vielleicht nochmal ein Wort zu diesem. Ah ja, vielleicht nochmal ein Wort zu diesem Automatisierungspotenzial. Also ich glaube, wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen auch. Ich glaube, da muss man auch vorsichtig sein. Also das sind ja wirklich nur technische Abschätzungen. Also es sind ja nur Möglichkeiten, die technische Möglichkeiten, die es erlauben, in bestimmten Berufen jetzt Tätigkeiten zu automatisieren. Aber was dann am Ende wirklich passiert in diesen Berufen, das wissen wir ja gar nicht. Also es gibt ja oft große Hürden, dass am Ende wirklich diese Technologien eingeführt werden. Und selbst wenn sie eingeführt werden, ist es ja so, dass wir immer erlebt haben, dass Berufe sich angepasst haben oder Jobs sich angepasst haben. Dann werden halt eben, wird der Schwerpunkt eben auch stärker gelegt auf diese sozial interaktiven Tätigkeiten, die Maschinen nicht so gut können. Und die Maschinen übernehmen dann halt die Routinetätigkeiten. Das heißt also, man sollte sich jetzt auch nicht zu sehr von diesen Automatisierungspotenzialen beunruhigen lassen. Sie geben natürlich schon einen guten Hinweis darauf, welche Jobs natürlich einem stärkeren Wandel unterliegen werden und entsprechend auch die Notwendigkeiten für Weiterbildung steigen werden.
Und dazu passt sicher auch der Einwand von einem Hörer von uns, Klaus Gierke, der uns geschrieben hat aus Schiefbahn. Er sieht die Digitalisierung in der Arbeitswelt kritisch, weil er sich auch die Frage stellt, wer entscheidet denn, wie viel wir uns von den Maschinen abnehmen lassen? Und das haben Sie ja gerade angedeutet. Wir wissen ja noch gar nicht, was dann tatsächlich automatisiert wird. Was sind denn da die Einflussfaktoren? Was würden Sie sagen?
Naja, es hat natürlich einerseits damit zu tun, ob am Ende die technischen Möglichkeiten, die sozusagen dargestellt werden im Silicon Valley oder sonst wo, dass am Ende es auch für den einzelnen Betrieb Sinn macht, diese einzuführen. Ja, das hat auch mit Kosten zu tun. Am Ende des Tages kann eine Maschine ganz tolle Tätigkeiten übernehmen, aber wenn das trotzdem zu aufwendig ist und auch neue Herausforderungen mit sich bringt, ja, das ist ja das, was wir in unserer Forschung auch sehen. Also wir sehen ja, dass in der aktuellen Umfrage, die wir gemacht haben, dass nur wenige Betriebe eigentlich diese neuen ganz modernen Technologien einführen. Und wir haben auch gleich gefragt, warum eigentlich hier so gewisse Hemmnisse sind. Und da wurden direkt viele Punkte genannt. Also das eine ist zum Beispiel, dass die Unsicherheit wächst, was das Thema Cybersecurity angeht, Datenschutz, aber auch die geeigneten Fachkräfte zu finden und noch viele andere Punkte. Insofern, also es gibt schon auch Gründe, warum es vielleicht nicht auf den ersten Blick Sinn macht, diese Technologien einzuführen. Das heißt, es hängt von vielen Faktoren ab, die ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe.
Das heißt, es gibt Sicherheiten, aber eben auch Unsicherheiten und eben auch vieles, was einfach noch gar nicht, ja, was wir noch gar nicht wissen, was möglicherweise durch die Automatisierung auch an Risiken und Gefahren entsteht, wenn Sie den Datenschutz auch ansprechen. 00800 446 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen können und sollen, wenn Sie sich beteiligen mögen. 00800 446 4464 hat auch Herr König gewählt, der uns angerufen hat und jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Sie sind kritisch, was die Digitalisierung und die Berufswelt angeht?
Ich bin vor allen Dingen kritisch über die Diskussion, die Sie gerade führen, weil ich das Gefühl habe, dass Sie so eine Augenwischerei machen, indem Sie so ganz weit in die Zukunft mit Robotern gucken. Also nicht welche nur. Jobs sind denn später mal durch Roboter substituierbar? Und da sagen Sie, ja, die werden sich ja verändern. Aber wenn man jetzt in die Gegenwart guckt, dann sehen wir jetzt schon, dass Jobs nicht verschwinden, sondern verändert werden auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Nicht durch Roboter, sondern weil sie von Algorithmen übernommen werden und gesteuert werden.
Geben Sie uns ein Beispiel.
Naja, also ist das relativ gut untersucht für die Nahrungsmittellieferdienste, also Lieferando und Foodora. Da gibt es eine ausführliche Untersuchung, die ich glaube Netzpolitik gemacht hat. Oder so die Paketboten, die mittlerweile über Apps ihre Routen vorgegeben bekommen. Und an der Stelle verändert sich deren Arbeit, weil sie die Hoheit über die einzelnen Schritte verlieren. Weil die Anwendung, der Algorithmus ihnen sagt, jetzt machst du das, dann machst du das, dann machst du das.
Mhm. Und
die können
das
weniger qualifiziert sein als vorher. Das ist genau diesen Bereich, die sagen, die mittelqualifizierten Leute, die braucht man nicht mehr. Aber das ist, was die Art und Weise der Arbeit angeht, ist das ziemlich übel. Weil man hat ja gar kein Gegenüber mehr, dem man sagen kann, Entschuldigung, du übst zu viel Druck aus. Der Gegenüber ist nur noch ein Computer.
Herr König, ich danke Ihnen für diesen Einwand, den Sie in die Runde geben, den ich auch aufgreifen möchte und weiter in der Runde kurz besprechen möchte. Denn das, was Sie beschreiben, ist etwas, was wir hier auch schon angesprochen haben. Es ist nicht nur, dass manche Jobs ganz wegfallen werden, durch die Automatisierung ersetzt werden, sondern es sind eben auch die Mehrzahl der Jobs, die sich einfach sehr stark verändern. Und das Beispiel Lieferando zeigt das sicherlich. Da werden dann die Routen anders geplant, als man das vielleicht selber machen würde. Im Zuge eben auch vermutlich des Zeitsparens und des immer schneller Werdens und immer effektiver Arbeitens. Roland Deinsam von der Bundesagentur für Arbeit. Vielleicht an Sie die Frage, Sie, die den Futuromaten ja auch bedienen. Sind wir da vielleicht ein wenig zu wenig kritisch mit dem, was sich verändert? Müssen wir da nicht ein bisschen kritischer drauf gucken, was wir überhaupt wollen?
Ich glaube nicht, dass wir da zu wenig kritisch sind. Also an dem Beispiel, das gerade der Hörer genannt hat, ist ja, und warum wird was digitalisiert und wird es nicht digitalisiert? Also da gibt es ja dann zum Beispiel die Hürden noch, akzeptiert der Kunde überhaupt, dass eine Leistung digitalisiert wird, ja oder nein? Also wir haben ja auch Beispiele, wo wir noch Menschen an Kassen sitzen haben, obwohl es substituiert werden könnte, weil der Mensch da oder der Kunde da einen Menschen sitzen haben möchte.
Also wir haben durchaus noch Einfluss.
Das
ist ja sehr
genau,
positiv.
Das ist meine Botschaft, wir haben da Einfluss und es gibt ja auch ethische Fragen, wo man sich dann fragen kann, wird was substituiert? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Was wir als Bundesagentur zum Beispiel nie machen würden, ist einen Algorithmus entscheiden lassen, welche Maßnahme wir dem Arbeitslosen oder dem Kunden angedeihen lassen würden. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ein Algorithmus schaut, was ist das für ein Mensch, was hat er für eine Vergangenheit, wie ist seine berufliche Vita und würde dann vielleicht einen Vorschlag machen. Da würden wir immer sagen, ethisch wird es niemals eine Maschine entscheiden, sondern es entscheidet immer der Mensch, der Berater. Und da braucht es übrigens auch Kompetenzen zukünftig, genau sowas zu entscheiden. Also zu den digitalen Grundkompetenzen gehört es zukünftig, sich selber zu überlegen, wann kann ich einen Algorithmus entscheiden lassen und wann sollte ich es nicht tun. Und da bin ich nicht unpessimistisch, dass es da eher sehr viel kritische Stimmen gibt und wo man sich genau überlegt, was man an der Stelle tut. Und bei Lieferando, muss ich sagen, freue ich mich vielleicht auch, wenn ich die Pizza ein bisschen eher bekomme, weil der Algorithmus die Route optimal plant.
Aber für den Ausfahrer macht es das womöglich etwas stressiger, weil er eben auch genau getaktet arbeiten muss und irgendwo jemand sieht, ob er das funktioniert und erfüllt oder nicht.
Na, im besten Fall weiß der Algorithmus doch, wo gerade kein Stau ist und wo es die bequemste Route ist. Und im Normalfall müsste es doch dem Ausfahrer auch helfen.
Fremdbestimmtheit und ethische Bedenken, Nicola Brandt, die Leiterin des Berliner OECD-Büros, sind angebracht worden, jetzt in dieser Runde auch angesprochen worden. Wenn Sie die Zahlen sehen, die ja auch von Ihrer Organisation errechnet wurden, die ja relativ stark davon ausgehen, dass wir eine starke Automatisierung haben, muss man da noch mehr eigentlich berücksichtigen, was die Menschen wollen und wo möglicherweise einfach auch die Durchsetzungsfähigkeit gar nicht da ist? Also sehen wir es vielleicht zu kritisch in die Zukunft? Wird es vielleicht gar nicht so viel Automatisierung geben, wie wir im Moment noch errechnen?
Naja, also Automatisierung ist ja weder für sich genommen, sind neue Techniken weder gut noch böse. Wie Herr Deinzer eben schon sagte, es kommt sehr darauf an, was wir daraus machen. Und ganz bestimmt können wir Algorithmen und Maschinen nicht alleine entscheiden lassen. Das ist ganz wichtig, dass die Menschen die Hoheit darüber behalten. Also teilweise, weil es vielleicht auch einfach, man braucht manchmal auch noch das Urteilsvermögen des Menschen, um zu sagen, hat jetzt mir der Algorithmus wirklich die richtige Option ausgespuckt, wenn Sie jetzt die Arbeitsbedingungen von Lieferanten ansprechen. Das sind Dinge, die, also zum einen kann es da Erleichterungen geben, also wie finde ich den Weg mit dem geringsten Stau. Wenn die Taktung der Arbeit einfach zu schnell ist, das ist für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr akzeptabel ist, dann muss was eben auch ausgehandelt werden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und es gibt ja auch viel Kritik, also der Hörer, der sich beteiligt hat, hat sie ja auch geäußert. Und sowas wird auch gesellschaftlich auszuhandeln sein. Es kommt eben einfach darauf an, also es reicht nicht irgendwie in ein Futuromat zu gucken und wie viel können wir denn potenziell vielleicht substituieren. Das ist eine wichtige Information. Was wir dann am Ende daraus machen, hängt sehr stark darauf von gesellschaftlichen Prozessen ab, von der Nachfrage auch, also Pflegebereich nochmal. Das kann hilfreich sein. Viele Frauen arbeiten in der Pflege, man muss aber da auch viel Kraft aufbringen. Vielleicht kann Teile in Roberta übernehmen. Auf der anderen Seite werden die Pflegepersonen, die hilfsbedürftigen Personen vielleicht auch gerne mit Menschen da interagieren und dann werden sicherlich auch viele Menschen weiterhin dort tätig sein.
Aber dennoch die Erkenntnis überhaupt konkret erstmal zugrunde zu legen, zu sagen, ich muss mir im Klaren sein, dass es möglicherweise eben Veränderungen gibt. Wie wichtig ist das, dass wir uns alle klar werden darüber, dass zumindest Teile unseres Jobs von Maschinen, von Robotern geleistet werden können. So arg konkret kann man es also noch gar nicht sagen.
Nee, also ich meine, es kommt immer darauf an, es gibt technische Möglichkeiten zum einen und dann gibt es soziale, gesellschaftliche Prozesse, die auf diese technischen Möglichkeiten stoßen. Dann muss man gucken, was man daraus macht. Ist auch nochmal, das hatte ja auch Herr Gregory gesagt, es kommt viel darauf an, hat ein Unternehmen überhaupt die Kompetenzen, neue Technologien aufzunehmen? Das ist nicht immer gegeben. Also in Deutschland gibt es zwei Gründe, insbesondere bei kleineren, mittleren Unternehmen, warum neue Technologien nicht aufgegriffen werden. Oder drei. Eins ist, weil es manchmal an der digitalen Infrastruktur fehlt. Das zweite sind, dass es an den entsprechenden Kompetenzen fehlt, das überhaupt auch umzusetzen. Und das dritte sind eben auch diese Sicherheitsbedenken. Und manchmal wird es natürlich durch neue Technologien werden, also wenn die zum Beispiel verschiedene Programme miteinander interagieren, kann es sehr komplex werden. Und ich glaube, das haben viele von uns auch schon im Arbeitsleben beobachtet. Mhm. Es wird ein neues Werkzeug, ein Tool eingeführt, aber das arbeitet nicht gut zusammen mit einer anderen Software, die man schon hat. Also das klappt auch manchmal nicht so gut, wie man sich das vorgestellt hat. Also es gibt Möglichkeiten, aber wie sich das genau dann darstellt in der Zukunft, das können wir so auch noch gar nicht absehen. Und was wir eben wollen und wie wir das entscheiden, das spielt auch eine große Rolle dabei.
Aber umso schwieriger ist es vermutlich.
Also man muss nicht so viel Angst vorm Kontrollfall.
Umso schwieriger ist es sicherlich für jeden Einzelnen von uns auch abzusehen, was mit dem eigenen persönlichen Berufsgang auch wird. 00800 446 4446 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Und gewählt hat die Rainer Sommer, der uns angerufen hat, weil er sehr eng mit dem Bereich Arbeitsvermittlung zu tun hat. Schönen guten Tag erstmal.
Ja, ich grüße Sie auch und schönen guten Tag in die Runde. Zwei Sätze zu mir. Ich bin Jobcoach bei einem Bildungsträger in Hannover. Das heißt, ich stecke mitten in einem Gebiet, was auch internetmäßig recht gut ausversorgt ist. Ich habe eine kleine Sorge. Meine Tätigkeit ist es, Menschen aus Arbeitslosengeld 1 oder auch Arbeitslosengeld 2, Klammer auf Hartz 4, Klammer zu, wieder in den Job zu verhelfen. Und was ich schon lange gesehen habe oder was ich schon lange empfunden habe, ist die Besorgnis, dass ich Leute in Jobs vermittle, wo sie nach 3-4 Jahren wieder auf der Matte stehen und sagen, jo, da bin ich wieder.
Was sind das für Jobs?
Das geht von Unqualifizierten bis zum Akademiker.
Unqualifiziert. Vielleicht nennen Sie einfach mal ein paar konkrete Beispiele, was das für Berufe sind.
Ja, Bäckereihelfer, Lagerhelfer, also alles das, wo hinten dran Helfer steht.
Und bei den Akademikern?
Bei den Akademikern, das sind Steuerberater, Juristen und so weiter. Bei denen habe ich jetzt kein Problem. Aber wo ich jetzt ein bisschen so die Ohren hochgestellt habe, das ist dieser Futuromat, von dem ich das erste Mal gehört habe, obwohl ich nur lange in diesem Beruf stecke. Ich weiß, dass es eine Kooperation gibt zwischen der Messe Hannover und Volkswagen, die genau in diese Richtung forschen, die aber irgendwie keinen Meter weiterkommen.
Aber wir haben ja gerade schon erläutert, es ist auch gar nicht so einfach, immer so in die Zukunft zu sehen und zu sehen, welche Berufsfelder werden sich wie verändern und entwickeln. Dennoch, Roland Deinzer von der Bundesagentur für Arbeit, das ist ja etwas, womit die Bundesagentur auch wieder immer wieder zu tun hat, nämlich mit Arbeitslosen, die auch weitervermittelt werden sollen. Stichwort auch ja nationale Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung, die sich ja auch in dieser Richtung orientiert und da Hilfestellung geben soll. Das ist ein Problem, ne, wenn man gerade Digitalisierung anspricht und dann solche Berufsfelder hat, die ja eher im niedrigeren Lohnbereich angesiedelt sind?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist Weiterbildung, und die ist ja auch, gerade haben wir bei Geringqualifizierten, die vielleicht keinen Berufsabschluss haben, die Möglichkeit, den zu fördern. Vielleicht die Kritik, die da mitschwankt, zu sagen, wir vermitteln manche zu schnell. Da muss man vielleicht auch immer abwägen, die Frage, wie lang wird jemand qualifiziert und kann er dann dauerhaft nachhaltig einen Job haben? Das ist immer die bessere Lösung.
Also ist es manchmal gut, den einen Job zu vermitteln, genau, den es bald nicht mehr gibt, aber erstmal wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Also wir wissen, was wir aus arbeitsmarktlicher Forschung immer wissen, ist, dass je länger jemand arbeitslos ist, desto geringer ist die Chance, dass er wieder einen Job kriegt. Das heißt, wenn er mal überhaupt wieder im Arbeitsleben ist, dann ist natürlich sofort die Frage, ist dieser Job, den er jetzt hat, wie lange geht es sozusagen da gut? Und muss ich nicht sofort wieder weiterlernen, damit wir dann überlegen, wie lange kann es diesen Job noch geben? Und im besten Fall Job to Job ihn wieder weitervermitteln und weiterqualifizieren. Denn es macht ja keinen Sinn, dass jemand dann nur ganz kurz einen Job hat und dann ist er wieder arbeitslos. Dann lieber länger qualifizieren. Aber solche Abwägungen trifft eben der Berater vor Ort mit dem Kunden zusammen. Und das finde ich auch richtig so. Und es geht ja nur darum zu überlegen, was sind die Kompetenzen, die ich zukünftig da brauchen kann? Und solange, wenn ich die habe, dann würde ich auch mal sagen, in den Job rein.
Rainer Sommer, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, Ihre Erfahrungen und Sorgen, auch was das Vermitteln von bestimmten Gruppen in die Arbeit formuliert haben. Ein weiterer Hörer ist in der Leitung, Thomas Bauer, der uns angerufen hat. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag in die Runde. Meine Meinung ist, man sollte sich doch von diesem Konstrukt Vollbeschäftigung lösen und wirklich automatisieren, was zu automatisieren ist, und dann das auch als gesellschaftlichen Nutzen sehen. Nehmen wir das Beispiel Textilindustrie, wo heute sich die Gewerkschaften beschweren, dass die 5-Dollar-Arbeitskräfte im Ausland davon bedroht werden, dass sie durch maschinelle Produktion wieder im Westen abgelöst werden, weil die großen Konzerne an Roboterfabriken arbeiten, die die Textilproduktion wieder in den Westen zurückholt. Oder auch zum Beispiel schon hier in Deutschland Schuhe produzieren, wie Adidas es macht. Oder Nike in den USA. Das heißt, wir sollten, wie Keynes es mal 1930 gesagt hat, den Nutzen der Digitalisierung und Automatisierung als Arbeitszeitverkürzung wahrnehmen.
Das heißt, die Automatisierung als Chance, dass wir andere Dinge tun können, für die wir sonst keine Zeit haben.
Richtig. Und auch dann sich zum Beispiel um die Kinder, die Großeltern und so weiter kümmern. Keynes hat 1930 gesagt, wir hätten 2013 den 15-Stunden-Tag. Das könnten wir schaffen, wenn wir unnötige Sachen automatisieren, die man heute schon automatisieren kann. Der meist ausgeübte Beruf der USA ist zum Beispiel Fahrer. Und wenn die autonomen Wagen kommen, ist es doch sinnvoll, dies zu automatisieren. Genauso wie es sinnvoll ist, die Textilproduktion zu automatisieren. Weil selbst mit der größten Lohndrückerei, das heißt Menschen für 5 Dollar am Tag zu beschäftigen, konnte man gegen die Digitalisierung nicht anstinken. Und genauso ist es zum Beispiel bei Juristen. Stellen Sie sich vor, ich könnte, wenn wir so weit sind, dass wir Juristen ersetzen können, wie es in den USA schon gemacht wird, durch verschiedene Firmen, Legal Techs zum Beispiel. Was das für eine Revolution wäre, wenn jeder für kleinstes Geld Zugriff hätte auf die gleiche höchstqualifizierte Juristerei und nicht, dass man sich für mehrere tausend Dollar die Stunde einen Anwalt mieten müsste.
Thomas Bauer, mit Blick auf die Uhr. Ich fasse mal zusammen. Sie können der Automatisierung, der Digitalisierung durchaus sehr viel Positives abgewinnen, wenn wir denn wissen, wo wir das nutzen und wo wir es sinnvoll nutzen und einsetzen können. Vielleicht nochmal, wie gesagt, mit Blick auf die Uhr in die Runde. Wie wird denn der Arbeitsmarkt der Zukunft aussehen? Gibt es da überhaupt Ideen, Terry Gregory, als Teamleiter der Forschungsgruppe Digitale Transformation am EZA? Haben Sie da eine Vorstellung?
Naja, also Automatisierung ist ja per se jetzt nichts Schlechtes. Also es ist ja so, dass technologischer Wandel ist im Grunde genommen der Garant für Wachstum und für mehr Beschäftigung. Also hätten wir nicht investiert in digitale Technologien in der Vergangenheit, dann hätten wir auch nicht so viele Arbeitsplätze. Deswegen auch Nationen, die dort weit voranschreiten, zeigen auch, dass sie mehr Beschäftigung haben. Und trotzdem gilt natürlich, dass die Folgen abzuschätzen, auch im Einzelnen, also der eine Hörer hat davon gesprochen, dass den Kontrollverlust und solche Dinge, wir müssen natürlich schon im Einzelnen besser verstehen, wie es auf bestimmte Gruppen wirkt. Hilfsbedürftige müssen wir mitnehmen in diesem Wandel. Also Automatisierung ist einerseits gut, aber wir müssen natürlich schon auch schauen, dass wir alle mitnehmen in diesem Prozess.
Aufmerksam und kritisch begleiten, was da sich so entwickelt und immer dranbleiben. Das habe ich auch nochmal mitgenommen aus dieser Sendung und von dieser Runde. Chancen in einer technisierten Arbeitswelt, darüber haben wir heute hier in Campus und Karriere gesprochen. Es geht hier gleich weiter mit Corso nach den Nachrichten. Diese Sendung geht zu Ende. Ihnen allen danke fürs Zuhören, Mitmachen. Und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstagnachmittag.